Hallo, ich bin Jeff Nyquist und dies ist eine weitere Ausgabe mit Alex Benesch von Freunde und Feinde. Wir reden über einen möglichen Atomkrieg. Was ist ein Atomkrieg? Wie wird der gekämpft? Verstehen wir, was das eigentlich ist? Willkommen, Alex, im Programm. Hallo, ja, ich denke, die primitivste Antwort, die man finden kann, ist die Meinung, dass es nicht machbar ist, weil es zu einem nuklearen Winter führen würde. Was eigentlich nicht wirklich der Fall ist, aber zumindest würde es auf beiden Seiten geradezu inakzeptable Verluste verursachen. Das glauben viele Menschen und ich denke, dass viele Menschen nachts besser schlafen, wenn sie glauben, dass es so unwahrscheinlich ist, denn niemand könnte einen solchen Krieg wirklich gewinnen. Dazu die Hintergrundinformationen. Die Leute denken, dass man keinen Atomkrieg führen kann, weil die Trümmer und der Rauch und so weiter, was bei der Explosion einer Reihe von Atomwaffen aufsteigt, die Sonne verdunkeln würden. Es würde das Sonnenlicht blockieren. Es würde eine Eiszeit auslösen, ein nukleares Winterszenario. Dann würden alle sterben, weil der Planet zufrieren wird. Das ist eine komplette Erfindung. In den frühen 1980er Jahren beauftragte Juri Andropow den KGB, Wissenschaftler mit dieser Theorie des nuklearen Winters. Sie gaben es weiter an westliche Wissenschaftler und die haben das dann geglaubt. Carl Sagan war Teil der TAP-Studie. Es war eine Reihe von Wissenschaftlern, die damit gefüttert wurden. Und sie führten die Studie mit Hilfe von Computermodellen durch. Ganz ähnlich, wie wir es heute mit der globalen Erwärmung auch tun. Aber das Problem ist, Müll rein, Müll kommt raus. Welche Daten sie eingeben, dann wird man eben die entsprechenden Sachen auf der anderen Seite herausbekommen. Es ist also eine Farce. Und natürlich interessierte ich mich wirklich dafür, als ich Ende der 80er Jahre mein Studium absolvierte und bis 1990 viel Zeit im untersten Kellergeschoss der UCI-Forschungsbibliothek verbrachte. Im unteren Keller befand sich auch der Atomschutzbunker. Das wurde in den 60er Jahren mit Bundesgeldern gebaut. Aber dort im Keller lagerten sie auch alle möglichen Atomkriegsbücher, die Forschungsergebnisse. Und das Interessanteste ist natürlich, dass einer der sowjetischen Wissenschaftler, der für den KGB an diesem Projekt zur Schaffung dieser Fake-Wissenschaft für den nuklearen Winter beteiligt war, ein Überläufer war. Und natürlich wurde er 1985 dann vom KGB entführt, als er an einer wissenschaftlichen Konferenz in Spanien teilnahm. Die haben ihn entführt und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Also die holten ihn zurück. Sie waren ziemlich wütend auf ihn, dass er das aufgedeckt hatte. Tatsächlich wurden jedoch eine Reihe an wissenschaftlicher Studien von der Regierung finanziert, um das zu überprüfen. Es gab all diese Bedenken über die Studie, an der Carl Sagan und andere Wissenschaftler beteiligt waren. Ich habe also tatsächlich die äußerst langweilige wissenschaftliche Studie über den nuklearen Winter gelesen, die um 1989-90 herauskam. Das Ende der Studie war absolut unvergesslich. Die haben es für den Laien in sehr klaren Worten ausgedrückt. Sie sagten, ja, man könnte in einem Atomkrieg einen nuklearen Wintereffekt bekommen, aber man müsste dafür eine Atomwaffe bauen, die die Erdkruste durchbrechen könnte. Die Waffe selbst wäre so groß wie das Empire State Building. Okay, um also genügend waffenfähiges Uran zu erhalten, gibt es auf der Erde nicht genug Uran, um diese Waffe zu bauen. Man müsste also zum Mond fliegen, dort das Uran abbauen und es zur Erde zurückbringen. Und der Bau würde mehr kosten als das Bruttoinlandsprodukt aller Länder der Welt zusammen. Dann könnten sie das zur Explosion bringen und einen nuklearen Winter auslösen. Aber diese Feuerwerkskörper, die wir im Grunde haben, oder sogar eine 250-Kilotonnen-Bombe, das wäre alles im Vergleich dazu nur ein Feuerwerkskörper. Ja, das können wir nicht schaffen. Im Zweiten Weltkrieg warfen die Alliierten das Äquivalent von 600 Atombomben in konventionellem Sprengstoff auf Deutschland ab. Und dies hatte auch keinen messbaren Abkühlungseffekt auf das Erdklima. Wenn es heißt, ein Atomsprengkopf hat 20 Kilotonnen Sprengkraft, was bedeutet das? Okay, eine Kilotonne TNT, im Grunde das Äquivalent. Ja, stellen wir uns eine Tonne TNT vor, das ist wie eine Palette, wie so eine Versandpalette. 1000 Tonnen sind eine Kilotonne. Also man hat 1000 dieser Paletten. Das soll halt eben die Vorstellung davon geben, was das bedeutet. Ja, und selbst das wäre eine relativ kleine Atombombe. Aber was die Leute natürlich nicht verstehen, ist, dass das Ganze nicht so viel Effekt hat, wie man denkt. Es gibt nämlich dieses Kubikwurzelgesetz. Der Raum ist ja dreidimensional. Die Explosion wird in den dreidimensionalen Raum abgesendet. Und das heißt, wir müssen die Berechnungen durchführen und es bleibt nicht so viel Energie übrig. Ja, es handelt sich nicht um eine Hohlladung, also um eine herkömmliche Bombe, die die Kraft in eine bestimmte Richtung lenkt. Atomwaffen explodieren in der Luft. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Höhe. Und die Energie geht in alle Richtungen. Die Bombe, die beispielsweise Hiroshima traf, wird auf etwa 17 bis 20 Kilotonnen geschätzt. Was in Hiroshima geschah, war, dass nicht direkt die Hitze oder Strahlung die Menschen tötete. Es war die Schockwelle der Explosion. Die Japaner hatten sehr baufällige, einfache Häuser. Die haben sie sehr kostengünstig gebaut. Die Druckwelle riss die Häuser wie bei einem Erdbeben nieder. Und die elektrischen Leitungen oder etwas anderes haben die Häuser in Brand gesetzt. Die unter den Trümmern der Häuser eingeschlossenen Menschen verbrannten. Im Explosionsradius der Hiroshima-Bombe befanden sich nun also über 200.000 Menschen, von denen 100.000 starben. Es kamen also nur etwa die Hälfte der Menschen im Explosionsradius ums Leben. Wenn man sich in einem soliden Gebäude aus Zement und Ziegelsteinen befand, wie dem Krankenhaus, das direkt unter der Erde lag, starb tatsächlich niemand in diesem Krankenhaus, das Gebäude nicht einstürzte. Das ist sozusagen die Physik von Hiroshima. Nagasaki tötete weniger Menschen, weil die Bombe nicht richtig zentriert war, als sie über der Stadt explodierte. In Nagasaki gab es also nur etwa 50.000 Opfer. Manche haben argumentiert, dass bei den gewöhnlichen Bombardierungen Tokios mehr Menschen ums Leben kamen, als bei dem Atomschlag auf Hiroshima. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie hoch die Opferzahlen waren. Nur um kurz zu unterbrechen, die Atombomben dienten angeblich dazu, den Krieg zu verkürzen, weil man Berechnungen und Prognosen darüber anstellte, wie lange der Krieg mit konventionellen Mitteln noch andauern würde. Man prognostizierte die Verluste auf beiden Seiten. Diese Projektionen waren ziemlich groß. Das war dann so der Grund für den Einsatz der Atombomben, um tatsächlich weniger Tote zu haben, hieß es. Nun, eigentlich ist diese Begründung so etwas wie eine Lüge. Und dazu gab es sogar eine Aussage im Kongress. Da waren enorm interessante Dinge. Und da gibt es ein Buch mit dem Titel No Wonder We Are Losing, geschrieben von einem großen Antikommunisten, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Da er als Anwalt an den Ermittlungen des Sicherheitsausschusses des Senats beteiligt war, kannte er Senator McCarthy recht gut. Er hat dieses Buch geschrieben, es erschien 1958. Das heißt, kein Wunder, dass wir verlieren. Und er hat diese Zeugenaussagen in das Buch aufgenommen, weil er während des Zweiten Weltkriegs Geheimdienstoffizier der US-Marine gewesen war und mit der ganzen Kapitulationssache vertraut war. Während des Krieges gab es nur sehr wenige japanische Kriegsgefangene, da den Japanern beigebracht wurde, bis zum Tod zu kämpfen. Man hatte also diese Beamten versammelt, die intelligentesten und informiertesten Leute, unter den japanischen Gefangenen, die man finden konnte. Und wir behandelten diese Leute wirklich gut. Diese Japaner waren sehr misstrauisch, sehr feindselig. Sie waren uns gegenüber sehr negativ indoktriniert. Wir haben diese Gefangenen gut behandelt und natürlich sprachen die Amerikaner die japanische Sprache. Und sie sagten zu diesen japanischen Offizieren, hey, wir wollen das Töten beenden. Wir wollen den Krieg beenden. Wir müssen Japan zum Aufgeben bringen. Doch wie wären die Voraussetzungen? Diese gefangenen japanischen Offiziere sagten, wir werden uns nicht bedingungslos ergeben. Vielen Menschen ist das nicht bewusst. Sie denken, dass Japan bedingungslos kapituliert hat. Aber es gibt ja immer noch den Kaiser in Japan. Das war also nicht bedingungslos. Diese Offiziere sagten, der Kaiser wird bei uns verehrt, wie ein Gott. Wir würden uns nur ergeben, wenn der Kaiser unantastbar bleibt. Die Bedingung war also, dass der Kaiser bleibt. Und so erstellte diese Marinegeheimdiensteinheit diesen Bericht mit Hilfe dieser japanischen Kriegsgefangenen. Sie schickten den Bericht an das Außenministerium, an die dortigen Experten, und die sagten, wow, das ist ja fantastisch, wir müssen das dem Präsidenten zeigen. Und so kam es im Mai 1945 zu einem Treffen. Ein Treffen mit Präsident Truman, und Präsident Truman sagte, okay, wir sollten das so schnell wie möglich tun, um Leben zu retten. Truman sagte, nun, ich muss das erst durch die Generäle bringen, hier durch das an das Kommando weitergeben, und natürlich bekamen alle amerikanischen Kommandeure diesen Bericht, auch der damalige Verteidigungsminister. Da war der Leiter des Büros für Kriegsinformationen, ein sehr berühmter linker amerikanischer Journalist. Es gab viele Kommunisten im Office of War Information. Und Diana West enthüllte dies in ihrem Buch American Betrayal. Der Leiter des Office of War Information machte einen Haufen Ärger und sagte, wir können den Kaiser nicht im Stich lassen. Wir müssen den Krieg führen. Schließlich sagte George Marshall, der Chef der amerikanischen Generäle, lass uns das mal eine Weile aufschieben. Das war ein äußerst schädlicher Schritt, weil man mit Japan hätte Frieden haben können. Also brachte Marshall Truman dazu, den Krieg zu verlängern. So kam es zur Schlacht von Okinawa, die äußerst blutig war und 13.500 Amerikaner das Leben kostete. Und natürlich erlitt Japan all diese zusätzlichen Bombenangriffe und schließlich hat man Atombomben eingesetzt. Es war vereinbart, dass Truman den Japanern dieses Friedensangebot in Potsdam unterbreiten würde, wenn Truman sich mit Stalin trifft und mit dem britischen Führer. Dieses Potsdamer Treffen fand nach dem Atombombenabwurf statt und nachdem die Sowjetunion in das japanische Territorium in der Mandschurei eingedrungen war und es erobert hatte. Die Ausweitung des Krieges ermöglichte es den Sowjets im Grunde, in den fernen Osten, nach China und in die Mandschurei vorzudringen. Sie haben im Wesentlichen das japanische Projekt zur biologischen Kriegsführung in der Mandschurei erbeutet. Sie erbeuteten alles, woran die Japaner arbeiteten in Bezug auf Atomwaffen. Natürlich haben sie dort die japanische Armee gefangen genommen und die militärische Ausrüstung an Mao übergeben. Und dies ermöglichte es Mao, 4 Jahre später den chinesischen Bürgerkrieg zu gewinnen. Der Atombombenabwurf auf Japan geschah, weil der Krieg ausgeweitet wurde, um den Russen und den Kommunisten Zugang zu ermöglichen zu neuen Territorien. Okay, das heißt, es war keine magische Lösung, den Krieg zu beenden. Nein, das war es nicht. Es war eine Tragödie. Und General MacArthur war insgeheim darüber richtig sauer. Und man liest seine privaten Kommentare gegenüber Leuten, dass dies eine Schande sei und dass die Zivilbevölkerung auf diese Weise bombardiert wurde. Im Mai 1945 war die japanische Marine im Prinzip kaputt. Da waren nur noch Reste übrig. Die meisten Schlachtschiffe waren weg und die Flotte hatte eigentlich keine Piloten mehr. Die japanische U-Boot-Flotte wurde größtenteils versenkt. Die japanische Handelsmarine wurde versenkt. Japan war ja nur noch eine Insel. Ja, die würden ja verhungern. Sie hatten keinen Ausweg. Man musste keine Atombomben gegen sie einsetzen. Natürlich ist es sehr schade, dass Amerika das erste Land war, das Atombomben einsetzte. Und sie wurden gegen Zivilisten eingesetzt. Und natürlich hat die sowjetische Propaganda viel Wind darum gemacht. Aber ich glaube, dass Diana Wests Buch zeigt, dass es im Grunde kommunistische Subversion in der US-Regierung war, was hinter diesem Atombombenabwurf stand. Nun, wenn die Sowjets auf eine bestimmte Art und Weise herausgefordert worden wären, hätten sie auch Atomwaffen eingesetzt, könnte man vermuten. Aber natürlich wurde ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich viel Territorium überlassen. Die amerikanische Ausrüstung aus dem Lend-Lease-Programm zur Bekämpfung von Deutschland und so weiter. Russland bekam die Ukraine, Polen und Ostdeutschland serviert. So wurden die Russen in den kommenden Jahren nicht wirklich auf die Probe gestellt. Es bestand für die also nicht die Notwendigkeit, Atomwaffen einzusetzen. Tja, rate mal, was im darauffolgenden Jahr begann, als die Sowjets 1949 über Atomwaffen verfügten. Das kommunistische Nordkorea marschierte in den Süden ein. Und es war Stalin, der diese Invasion genehmigte. Wir wissen das inzwischen. Oh, und waren amerikanische Generäle nicht der Meinung, dass ein paar Atomwaffen gegen Nordkorea und China hätten eingesetzt werden sollen? Nun, es war die Diskussion über den Einsatz von Kobaltbomben und die Verseuchung des Territoriums, sodass manche Gebiete unpassierbar wären. Es wurde über alle möglichen verrückten Pläne gesprochen. In den 40er Jahren gab es Leute, die einen Präventivschlag gegen die Sowjetunion führen wollten, damit die nicht die Bombe bekamen. Aber Truman und das Establishment sagten, das sei falsch. Die Sowjets waren unsere Verbündeten im Zweiten Weltkrieg. Wir wollen keinen Krieg mit unseren ehemaligen Verbündeten beginnen. Wenn diese Leute sich als schlecht erweisen, können wir das immer noch irgendwie hier weiterspielen, aber das werden wir nicht tun mit dem Krieg. Und ich denke, das war eine kluge Entscheidung von Truman. Wir wussten ja nicht, wie schnell die Russen ihre Atombomben bauten. Die hatten selbst nicht so viele und es waren damals Atombomben, die nicht so effektiv waren. Und man führte Studien zum Koreakrieg durch und es ging um die Ausweitung des Krieges auf China. Es wurde festgestellt, dass Atombomben gegen die Chinesen nahezu nutzlos wären, weil die Chinesen halt viel herumliefen und ständig die Orte wechselten. Und wenn ich mich recht erinnere, waren die chinesischen Truppen nicht wirklich gut ausgerüstet. Also die liefen in unzureichender Kleidung herum. Ja, und dann würde man eine sehr teure Bombe werfen auf einige sehr schlecht ausgerüstete, verarmte Soldaten. Das ist nicht unbedingt eine gute Art, amerikanische Ressourcen zu nutzen. Die chinesische Armee war halt einfach riesig. Es gab sogar Mörser ohne Mörserständer. Sie benutzten den Rücken von den Männern. Sie nutzten Massenangriffstaktiken, Leute mit Bajonetten, Gewehren, Maschinengewehren. Ich kannte Koreakrieg-Veteranen, die von diesen Massenangriffen berichteten. Und ich kannte einen Chirurgen des 7. US-Armee-Regiments, den ich persönlich kannte. Er operierte an Soldaten. Sie wurden angegriffen und wurden beinahe überwältigt. Es war immer ein Rätsel, warum man sich da so zurückzog. Sie wurden umzingelt und dieses Regiment geriet hinter den chinesischen Linien in die Falle. Die Chinesen hatten natürlich bei sehr kaltem Wetter unerwartet und mit großer Kraft angegriffen. Dann gab es die Schlacht von Chosun. Viele amerikanische Einheiten wurden eingekesselt. Es war eine gemischte nationale UN-Truppe. Türken wurden umzingelt, kämpften heftig, gerieten aber in Gefangenschaft. Viele amerikanische Einheiten wurden umzingelt und gefangen genommen. Und das Regiment meines Freundes kämpfte sich aus einem absolut beängstigenden Szenario heraus. Darüber schrieb er ein Buch mit dem Titel Bloody Snow. Aber als die Eisenhower-Regierung in den Koreakrieg eintrat, ging das immer noch so weiter. Eisenhower wurde 1953 Präsident. Eisenhower hatte festgestellt, dass Milzbrand die beste Waffe gegen China wäre. Also Milzbrand, das von U-Booten mit Hilfe von Küstenluftmassen freigesetzt wird. Denn so kann sich die Küstenluft nachts landeinwärts bewegen, wenn die wärmere Luft über den Land steigt. Am späten Nachmittag und frühen Abend saugt es die Küstenluft an. Und wenn man die Luft mit Anthrax, also Milzbrand, saturiert, werden natürlich die Küstenstädte Chinas hier verseucht. Es kommt zu massenhaft Opfern. Man bereitete die U-Boote vor und das Milzbrand dafür vor. Zu diesem Zeitpunkt hatte man Milzbrand perfektioniert. 1923 führte die US-Regierung eine Studie über den Koreakrieg und seine Ausweitung durch. Eisenhower wollte wissen, was passiert, wenn wir den Krieg ausweiten, weil er in Korea nicht so viel Aktivität haben wollte. Es hieß, wir werden dort nicht ewig bluten. Entweder werden wir die Kommunisten jetzt los oder wir brauchen Frieden. Die Studie zeigte, dass der Krieg 10 Jahre dauern würde, wenn man den Krieg gegen China in der UdSSR ausweiten würde. Es würde 10 Millionen Amerikaner das Leben kosten. Und unsere Verbündeten würden uns in Europa im Stich lassen. Aber wir würden den Krieg gewinnen, hieß es. Und natürlich wäre es auch ein Atomkrieg unter Einsatz dieser frühen Atomwaffen. Zu dieser Zeit hatte die US-Luftwaffe eine enorme Vormachtstellung. Es dauerte bis etwa 1960, bis die US-Luftwaffe sehr widerwillig durch einen Bericht mit dem Titel über den thermonuklearen Krieg politisch in Verlegenheit gebracht wurde. Der Bericht wurde von der Denkfabrik der Luftwaffe unter Hermann Kahn erstellt. Die Studie wurde von der RAND Corporation durchgeführt. Das war die Denkfabrik der Air Force. Und dann gab es zuvor den Gaither-Bericht, den Eisenhower nur teilweise akzeptierte, und der besagte, dass wir Atomschutzbunker bauen müssen. Das ist gegen Ende von Eisenhowers zweiter Amtszeit. Es hieß, wir müssen die Bevölkerung indoktrinieren, um einen Atomkrieg zu überleben. Und Eisenhower war da ein bisschen liberal. Er wollte das nicht. Er sagte, wenn wir all diesen Beton nehmen und all diese Atombunker bauen, werden wir keine Autobahnen und Einkaufszentren bauen können. Und als die Eisenhower-Akten der Nationalen Sicherheitstreffen freigegeben wurden, ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er, schrieb John Lewis Gaddis, der Historiker des Kalten Krieges, ein Buch mit dem Titel The Law Piece, in dem er Auszüge davon bringt. Eisenhower erklärt an John Foster Dulles, den Außenminister, ich hatte 1953 nicht geblufft. Ich hätte den Krieg ausgeweitet. Und natürlich wollte Stalin den Krieg. Stalin wollte mit Eisenhower den Dritten Weltkrieg kämpfen, aber Stalins unmittelbare Untergebene wollten das nicht. Und Stalin wollte diese Leute säubern. Aber die haben ihn zuerst erwischt. Der Dritte Weltkrieg hat also nicht stattgefunden im Jahr 1953. Die Kommunisten wussten, dass Eisenhower bereit war, den Krieg auszuweiten. Die Kommunisten wollten aber nicht sterben. Der Krieg hat also nicht stattgefunden. Stalin wurde entfernt. Und dann haben wir die Zeugenaussagen über Stalins Leibwächter in den 1990er Jahren, die veröffentlicht wurden. Khrushchev, hieß es, entfernte uns aus dem Wachkommando und dieses ganze Zeug. So sagte dann Eisenhower zu John Foster Dulles, wenn wir den Krieg jetzt vermeiden würden, werden wir die Kommunisten besiegen, indem wir besser leben als die Menschen der Sowjetunion. Dann gibt es diese berühmte Küchendebatte zwischen Vizepräsident Nixon und Khrushchev. Da zeigte man den amerikanischen Lebensstandard gegenüber dem Publikum in Moskau. Eisenhower sagte, wenn wir den Leuten ein besseres Leben zeigen, wird das russische Volk sowas auch wollen. Und so hatte man die Theorie, dass der Kommunismus von selbst zusammenbrechen würde. Das war so die Theorie, die Eisenhower aufgestellt hat, wie wir gewinnen werden. Ja, zum ersten Mal in der Geschichte wird ein Land einen Kampf mit einer großen Supermacht gewinnen, indem man besser lebt. Tja, also Stalin war tot, die Atomwaffenarsenale wurden größer, man bekam irgendwann bessere U-Boote, die Raketen wurden so fortschrittlich, dass man sie zuverlässig von einem U-Boot sogar aus abfeuern konnte. Beide Seiten begannen mit dem Bau dieser Silos, der festen Silos, und man entwickelte auch diese mobileren Systeme, also LKW-basierte Systeme, die man bewegen kann, Abschussrampen. Es war natürlich hier in Europa ein größeres Problem, wo die Russen diese Systeme auf Lastwagen haben und sie ständig bewegen können. Und irgendwann, so die Vorstellung, hat man dann einen Präventivschlag gegen das Atomwaffenarsenal des Feindes. Ja, die Russen hatten Ende der 1970er Jahre mobile Systeme. Sie setzten die straßenmobilen SS-20 ein. Und natürlich haben die unser Pershing-System entwickelt. Die Technologie wird also immer ausgefeilter. Einige dieser Raketen sind sehr groß und können sehr weit fliegen. Die Nutzlast ist groß, man kann mehr Nutzlast zum Ziel bringen und dann gibt es auch die kleineren Systeme. Aber wenn sie ein festes Silo haben, kann dieses Silo vom Feind zerstört werden. Das alles fließt also in die Berechnungen mit ein. Es gibt die mobilen Systeme, die U-Boote, alles ist ständig in Bewegung. Nun, die Triade bestand aus U-Boot-gestützten ballistischen Raketen mit Atomwaffen, strategischen Bomben mit Atomwaffen und natürlich landgestützte Interkontinentalraketen. Die Raketen, internationalen ballistischen Raketen, waren die genauesten. Das waren die schnellsten und genauesten Systeme. Die meisten unserer Raketen waren ursprünglich in North Dakota stationiert und ich glaube in Arkansas, Arizona, Montana, verschiedene Orte im Land. Okay, das Konzept eines Atomkriegs wächst also mit der Technologie und wird natürlich mit der Technologie auch komplexer. Erklären wir also zunächst das Grundkonzept, bevor wir uns mit den fortgeschrittenen Dingen befassen. Beide Seiten hatten immer Angst vor einem massiven Erstschlag, einem Überraschungsangriff. Man schießt also ohne Vorwarnung eine große Menge dieser Raketen ab auf den Feind. Man will die Silos des Feindes ausschalten, man möchte mobile Systeme ausschalten und, wenn es irgendwie möglich ist, man will auch die U-Boote des Gegners ausschalten. Man bereitet sich auf den Gegenangriff vor und hofft dann, dass der Gegenangriff so gering wie möglich ausfällt. Das ist also das einfachste Grundkonzept, richtig? Korrekt. Der Angreifer hat einen großen Vorteil, wenn er einen Überraschungsangriff ausführt. In einem der sowjetischen Bücher heißt es, dass die beste Verteidigung bei Atomwaffen daran besteht, sie zuerst abzufeuern. Man möchte die Raketen also so schnell wie möglich gegen den Feind abfeuern. Man möchte das Atomwaffenarsenal des Feindes zerstören und der Feind versucht dann, eben das gegnerische Atomwaffenarsenal zu zerstören. Beim Atomkrieg geht es also zunächst nicht darum, Städte zu treffen. Es geht darum, andere Atomwaffen zu treffen. Das Ziel ist die sogenannte nukleare Überlegenheit, bei der man am Ende das Übergewicht an Raketen hat. Und dann kann man damit beginnen, die feindlichen Städte zu bedrohen und eine Kapitulation zu fordern. Also das heißt, man sagt, ihr habt nur noch 10 Atomwaffen, wir haben noch 600, so in etwa. Das wäre so die ideale Situation, um eine andere Seite zur Kapitulation zu zwingen. Doch die sowjetischen Theoretiker erkannten schnell, dass dies eine unzureichende Theorie war. Die Vereinigten Staaten würden wahrscheinlich nicht kapitulieren. Das war es, was ein Colonel beispielsweise argumentierte. Er sagte, nein, ich glaube nicht, dass sie kapitulieren werden. Die KGB und GRU-Offiziere, die Amerika am besten kannten, stimmten dem zu. Es hieß, die Amerikaner sind nicht wie die Asiaten. Sie werden nicht einknicken. Die kennen Freiheit, die sind an eine bestimmte Lebensweise gewöhnt. Sie würden lieber sterben, als aufzugeben. Und so war dies ein großes Problem für die Russen bei ihren Kriegsvorbereitungen. In den 50er Jahren gab es in den Luftstreitkräften zunächst nur Bomber, die die Waffen ans Ziel bringen sollten. Amerika war den Russen darin weit überlegen. Doch mit Sputnik hatten dann die Russen die Nase vorn. Sie haben den ersten Satelliten ins Orbit geschickt. Sie brachten den ersten Menschen ins All, auch den ersten Hund. Und dann gab es diese Raketenlücke. Beide Seiten entwickelten diese Raketen, die ursprünglich als Interkontinentalraketen konzipiert waren. Wenn man etwas in die Umlaufbahn bringen kann, könnte man einen Sprengkopf darauf platzieren und das könnte dann ein Ziel treffen. Das geht sehr schnell. Also man kann eine solche Rakete beobachten, die aus Russland kommt, würde die Vereinigten Staaten etwas weniger als 30 Minuten erreichen. Es gäbe keine Möglichkeit, sie ohne weiteres zu stoppen. Mit konventionellen Mitteln, das geht ja so schnell. Ein Kampfflugzeug kann eine Interkontinentalrakete nicht abfangen, die 17.000 Meilen pro Stunde schnell fliegt. Und die Sowjets waren dann besessen davon herauszufinden, wann die NATO einen Präventivschlag durchführen würde. Es gab diese Operation Rian, hieß sie, glaube ich, als der sowjetische Geheimdienst einen Großteil seiner Ressourcen damit zubrachte. Es handelte sich um eine Operation zur Erkennung von Anomalien, Anzeichen dafür, dass die NATO einen Präventivschlag durchführen wird. Und es wurde fast zu einer Art Kaffeesatzleserei, weil die Russen versuchten, das Muster des Westens herauszufinden. Ja, was ist normal, was ist nicht normal? Also machten sie sich auf die Suche nach NATO-Büros in anderen Orten. Sie zählten die Autos auf den Parkplätzen und so weiter. were counting cars in the parking lot. Sie hatten eine Reihe von Anzeichen dafür gesammelt, dass sich der Westen auf einen Atomkrieg vorbereitete. Einer der wichtigen Marker war, hortet der Westen Gold? Also der Westen hortet Nahrungsmittel, Treibstoff. Beginnt der Westen, Ressourcen für eine längere Belagerung anzuhäufen? Ein Atomkrieg ist wie eine Belagerung. Ich habe mit einem KGB-Offizier gesprochen, der an diesem RIAN-Projekt beteiligt war, und der hat mir das erklärt. Es heißt von diesem Mann, wir erkannten sofort, dass dies von der Armee kam. Und Andropow war damals das Oberhaupt der Sowjetunion. Er und der KGB erkannten, dass das Unsinn war. Man hatte keine wirklichen Beweise dafür, dass die Amerikaner einen Atomschlag vorbereiteten. Man wusste, dass es Unsinn war. Die Armee geriet irgendwann in Schwierigkeiten, weil sie darauf beharrte, dass Amerika unter Reagan zuschlagen würde. Und die Armee der Sowjets wollte zuerst zuschlagen. Im Jahr 1983 gab es diese Able Archer-Übungen. Die sowjetischen Militärführer, Verteidigungsminister Ustinov und die Generäle sagten, schauen Sie, die werden das nutzen, um einen Überraschungsangriff zu starten. Die werden ihre Waffen einsetzen, um Moskau anzugreifen. Und Andropow entwickelte eine Art Skepsis, als der KGB das untersuchte und sagte, nein, das ist völliger Unsinn, die Armee lügt. Andropow machte sich Sorgen, dass die Armee einen Putsch gegen den KGB versuchen würde, dass man sie, sobald sie in ihren Bunkern waren, dass sie in ihren Bunkern getötet würden, dass die Armee dann die Macht übernehmen würde in der Sowjetunion. Das sowjetische Militär sollte den Befehl erhalten, sich auf einen Erstschlag gegen den Westen vorzubereiten. Darüber gibt es ein Buch mit dem Titel War Scare. Da war dieser Leiter des US-Büros für sowjetische Analysen. Man beobachtete das Geschehen in Echtzeit. Man diskutierte darüber und fragte sich, ist das nur eine Übung? Warum bereiten die Russen alles zum Angriff vor? Und was man mir erzählte, war, dass viele unserer Leute, unsere Analysten, einfach nicht glaubten, dass ein Atomkrieg überhaupt praktikabel sei. Man wollte das US-Militär nicht aufscheuchen. Die Kommandeure in der NATO sagten, was ist da los? Die Sowjets bereiten ihre Luftstreitkräfte im Warschauer Pakt vor? Da gab es all diese Aktivitäten? Und wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht darauf eingestellt. Und was man mir erzählte war, dass wir auf dem falschen Fuß erwischt worden wären. Ja, wäre es zu einem Atomkrieg gekommen. Die Russen hätten den Weltkrieg gewonnen. Aber interessanterweise waren die Sowjets an dem Punkt angelangt, an dem sie uns hätten auslöschen können. Aber die Sowjets zogen sich einfach zurück und kehrten zum Normalzustand zurück. Erst später erzählte mir ein KGB-Offizier, was wirklich passiert war. Dass Andropow misstrauisch gegenüber den Generälen war, die das Regime übernehmen wollten und den Atomkrieg als Mittel zur Machtübernahme genutzt hätten. Also hat Andropow den Stecker gezogen. Und von diesem Zeitpunkt an entfernten Andropow und Gorbatschow die klügsten Generäle aus dem sowjetischen Militär. Deshalb sind die Russen heute auch so unfähig. 1987 kamen bei einem Hubschrauberabsturz 6 bis 8 Oberste und Generäle ums Leben. Dieser Hubschrauber war also nur mit Obersten und Generälen gefüllt. Und dann gab es den Flug von Matthias Russ nach Moskau. Wenn Sie sich daran erinnern, der junge deutsche Pilot, der durch die sowjetischen Verteidigungsanlagen flog und landete. Diese Provokation ermöglichte die Absetzung der obersten Luftverteidigungs- und Luftwaffengeneräle der sowjetischen Luftwaffe. Es gab diese systematische Säuberung. Und man hat diese Leute durch Nobodies ersetzt, die irgendwo in den Militärbezirken stationiert waren und keine Bedeutung hatten. Da gibt es ein Buch über diesen Kampf zwischen dem KGB und der Armee. Und natürlich war Gorbatschow der Schützling von Andropow. Ja, Chef des KGBs. Und so hat die Armee in diesem Kampf zwischen dem KGB, der Partei und der Armee offensichtlich verloren. Der einzige Grund, warum wir keinen Atomkrieg hatten, war diese Paranoia im Sowjetsystem. Und natürlich hatte der KGB seine langfristige Täuschungsstrategie, also die Strategie, den Zusammenbruch der Sowjetunion vorzutäuschen und den Westen zu untergraben. Aber deren Angst vor ihrem eigenen Militär führte zu dieser Deaktivierung ihres Militärs, diesem Stand-Down. Eine bürokratische Maschinerie versteht nicht immer, was sie da eigentlich tut. Aber es ist interessant, die Brillanz von Marschall Sokolowski zu kennen, dem Herausgeber dieses Buches hier, das 1962 erschien. Sowjetische Militärstrategie. Dies ist die Übersetzung durch die RAND Corporation. Das ist die sowjetische Theorie und das sowjetische Verständnis. Sie hatten eine enorme Klarheit darüber, wie man einen Atomkrieg führt und gewinnt. Die Wasserstoffbombe wurde in den 50er Jahren sowohl von den Russen als auch den USA entwickelt. Wir hatten die erste solche Bombe, groß wie ein Haus. Man zündete die erste funktionsfähige Wasserstoffbombe. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und natürlich hatte man mit der Wasserstoffbombe in der Interkontinentalrakete diese superschnelle, superzerstörerische Waffe, die alles veränderte. Und so war Hermann Kahns Studie aus dem Jahr 1960, die von der RAND Corporation herausgegeben wurde, sehr umstritten. Hermann Kahn war der Anführer dieser Expertengruppe. Das löste ein solches Entsetzen aus, dass Hermann Kahn mit einer Gruppe anderer Leute ging und das Hudson-Institut gründete. Der umstrittenste Aspekt der Studie zum thermonuklearen Krieg war jedoch die wirtschaftliche Analyse der Studie. Was Hermann Kahn feststellte, war, dass sich der Lebensstandard der Vereinigten Staaten innerhalb von 5 Jahren nach Kriegsende erholen würde, wenn es zu einem Wasserstoffbombenkrieg mit Tausenden von Wasserstoffbomben käme und alle größeren städtischen Gebiete in den USA zerstört würden. 5 Jahre. Ja, das heißt abzüglich bestimmter Güter, vorausgesetzt man praktiziert weiterhin freie Marktwirtschaft und führt kein sozialistisches System ein. Sie ging davon aus, dass die Zerstörung der Städte nicht so schlimm sei, wie man denkt, weil die ländlichen und kleinstädtischen Gebiete die eigentliche Grundlage der Wirtschaft seien. Das Fundament des nationalen Lebens ist das agrarische Kleinstadtleben. Die ländlichen Gegenden bestanden aus Bauernhöfen, Kleinstädten. Man stellte fest, dass die Fähigkeiten der Menschen auf dem Land und in den Kleinstädten größer waren als die der Menschen in den Städten. In Städten gibt es eine stärkere Arbeitsteilung, wo jeder auf eine Sache spezialisiert ist. Aber in kleineren Städten auf dem Land ist der Bürger ein Alleskönner. Er weiß, wie man Sachen repariert, wie man Lebensmittel anpflanzt. Er weiß, wie man das bastelt und jenes bastelt. Und so verfügen sie über dieses größere Spektrum an Fähigkeiten. Und man dachte, wenn hier das Land zerstört wird, der ländliche Raum, wenn die Städte intakt bleiben, dann würden die Städte halt letztendlich kollabieren. Nun, wer braucht schon die Starbucks-Restaurants und die anderen Geschäfte, die keinen wirklichen Zweck erfüllen? Die RAND-Studie war unpopulär, weil sie sagte, dass die US-Luftwaffe keine Verteidigung gegen Interkontinentalraketenangriffe habe. Die Luftwaffe hielt an diesem Mythos der Unbesiegbarkeit der amerikanischen Luftwaffe fest, aber da war keine echte Verteidigung. Dann schuf Edward Teller ein Verteidigungsmodell, das in den 1960er Jahren zum Nike-Raketensystem wurde. Überall in Amerika gab es Nike-Raketenstützpunkte. Was war also Nike? Nun, so etwas haben die Russen 1962 unter Khrushchev schon getestet. Sie testeten ein erfolgreiches ABM-System. Dabei ging es sich darum, eine Atomrakete mit einer konventionellen Rakete zu treffen. Also man schickt eine Atomrakete mit einem Wasserstoffsprengkopf in die Luft. Man feuert also eine Atombombe gegen eine Atombombe ab. Die haben das in Zentralasien getestet. Sie schickten eine Rakete, also eine richtige Wasserstoffbombe, zu einem Testgelände. Und man schickte eine weitere Rakete mit einer Wasserstoffbombe, um sie abzufangen und zu sehen, ob man das so außer Gefecht setzen kann. Es gab einen kleinen Unfall, als man diesen Test beobachtete. Es war ihnen nicht klar, dass selbst aus 50 Meilen Entfernung der Blitz der Wasserstoffbombe Menschen am Boden blenden könnte. Sie hat eine Reihe ihrer Techniker tatsächlich geblendet. Aber man hat viel gelernt. Die Abfangrakete musste nur bis auf 40 Meilen nah herankommen. Die Strahlung und der EMP-Effekt zerstören also die Platinen, die Sprengkopfkomponenten. Als der Sprengkopf die Testreichweite erreichte, detonierte er nicht, sondern war dann nur noch ein Blindgänger. Ja, auf den Modulen im Inneren einer Atomrakete sind ja Zielkoordinaten gespeichert. Da gibt es ein primäres Ziel, ein sekundäres Ziel. Wenn die Daten kaputt sind wegen der Strahlung, kann die Rakete nirgendwo mehr hinfliegen. Und es gibt auch sehr, sehr sensible Sensoren im Inneren dieser Rakete. Diese Sensoren sollen feststellen, ob die Rakete ordnungsgemäß abgefeuert wurde oder ob sie von jemand anderem manipuliert wurde. Die Bombe will wissen, ob sie in die Umlaufbahn gelangt und dann runtergeht. Und die Bombe schaltet sich automatisch ab, wenn die Bombe denkt, dass sie am Boden manipuliert wird. Wenn man also eine Atombombe gegen Atomwaffen abfeuert, sind die feindlichen Atomwaffen dem offenbar nicht gewachsen. Das stimmt. Diese Nike-Raketen waren also superschnelle Raketen. Die Russen stellten fest, dass das Röntgenstrahlungsspektrum eines Ausbruchs im Weltraum, im Orbit, die größte Wirkung haben könnte. Deshalb entwickelten sie Sprengköpfe mit Röntgenstrahlung, die dann in der Sichtlinie innerhalb von Hunderten von Kilometern wirksam sein konnten. Also man kann auch damit Satelliten zerstören. Also natürlich würde man alles in einem bestimmten Umkreis braten. Und man könnte tatsächlich eine ganze Gruppe von feindlichen Sprengköpfen außer Gefecht setzen. Es gibt ja diese mehreren unabhängigen Sprengköpfe in einer einzigen Rakete. Eine russische SS-18-Rakete könnte bis zu 27 Atomsprengköpfe tragen. Und diese Sprengköpfe wären dann eine Gruppe von Sprengköpfen. Und wenn die sich in der Blase dieser Gegenexplosion mit Röntgenstrahlung befinden, wären sie alle außer Gefecht gesetzt und neutralisiert. Und Edward Teller war diesbezüglich zu Präsident Kennedy gegangen. Unterdessen prahlte Khrushchev mit den erfolgreichen Tests dieses Interkontinentalraketenabfangsystems. In der Atmosphäre war der Neutronenbombensprengkopf später ideal, um ankommende Sprengköpfe zu neutralisieren. Nehmen wir an, man kann eine feindliche Rakete nicht sofort stoppen, wenn sie nach oben fliegt. Man kann sie dann aber immer noch stoppen, wenn sie eben wieder nach unten fliegt. Diese ganze Idee, eine Atomrakete mit einer konventionellen Rakete zu treffen, die Idee, auf die wir uns eingelassen haben, ist einfach albern. Es ist unglaublich albern, eine Rakete mit einer normalen Rakete treffen zu müssen. Ich hatte mit Bill Lee gesprochen, der ein großer Experte war. Er schrieb ein Buch mit dem Titel The ABM Treaty Charade, das 1997 erschien, und in dem er über dieses Thema sprach. Und ich traf ihn ein paar Jahre nach seinem Buch, um mit ihm über das ganze Thema der atmosphärischen Detonation von Sprengköpfen zu sprechen. Und er sagte, das gewöhnliche Programm sei impraktikabel. Leider haben wir unsere Nike-Systeme deaktiviert. Die Umweltschutzbewegung und Leute im Kongress sagten, nein, wir würden ja sonst Löcher in die Ozonschicht sprengen. Also im Grunde sollte das, was die Leute als Reagans SDI oder Star Wars Programm kennen, eine Atomrakete mit einer konventionellen Rakete abfangen. Korrekt, was Verrücktes. Es war eine Geldverschwendung. Natürlich waren gezielte Energiewaffen eine weitere Sache. Es gab lange Gespräche mit dem russischen Wissenschaftler Viktor Kulesch, der an seinen Laserwissenschaften arbeitete. Er hat ein wirklich brillantes Buch über Laserphysik geschrieben, das man bei Amazon kaufen kann. Am Ende des Kalten Krieges flüchtete er in die USA und lebt jetzt in der Ukraine. Das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, war er in Kiew. Aber Kulesch arbeitete an diesen gerichteten Laser und sie hatten einige erfolgreiche Tests. Und wir fanden die Reste von Dingen, die die Sowjets eben getroffen hatten, also Trümmer, die nach Skandinavien gefallen waren. Ich glaube, damals in Schweden. George Keegan, der Chef des Luftwaffengeheimdienstes, ging damit an die Öffentlichkeit. Ich glaube, er wurde 1975 oder 76 deswegen gefeuert. Aber man versuchte, diese Waffen herzustellen. Wie mir Kulesch erzählte, hatte Kulesch eine visionäre Erfahrung, bei der Gott zu ihm sprach und sagte, ich werde nicht zulassen, dass du diese Waffe baust. Wenn man es versucht, werden viele Menschen sterben. Und er glaubte, dass Gott ihn daran hinderte, eine Superwaffe zu besitzen. Die Sowjets waren sehr entschlossen, eine solche Waffe zu bekommen. Und er war eine Art mystischer Mensch. Er sagte, alles in der Natur sei ein göttliches System, was ziemlich faszinierend ist. Es gibt einen Wikipedia-Artikel über Kulesch und sein Buch ist auf Amazon. Sein Buch befasst sich tatsächlich mit der Physik und der Theorie, dieser Gottessystem-Theorie, die er hatte, und die ihn spontan hier zu einem Art visionären Erlebnis veranlasste. Er glaubte damals noch fest an den Kommunismus. Aber was wirklich faszinierend ist, ist, dass die USA in diesem uns bekannten Bereich einfach keine Fortschritte erzielen konnten. Wir wissen, dass die USA über einige Laserwaffen verfügen, die man auf Flugzeugen montieren kann. Und Obama hat diese Flugzeuge übrigens ausgemustert. Es gibt solche Waffen auf Marineschiffen und wir wissen, dass es über eine gewisse Fähigkeit verfügt, ankommende Raketen abzufangen. Aber der Energiebedarf ist sehr hoch und dann gibt es auch noch EMP-Waffen für solche Zwecke. Und wir sollten noch mehr über die Entwicklung der Atomkriegstheorie sprechen. Die Leute reden über die Strahlengefahren. Lass mich das kurz besprechen. Die Leute denken, dass die Strahlung den Weltuntergang bedeutet. Es gab einen Roman mit dem Titel On the Beach, der dann mit Gregory Peck verfilmt wurde. Und dieser Film schilderte einen ausgewachsenen Wasserstoffbombenkrieg, bei dem die langfristigen Folgen den gesamten Planeten beeinflussen würden. Es würde alles Leben auf der Erde töten. Studien haben gezeigt, dass das völlig falsch ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Die australische Regierung führte 1980 eine Studie über einen ausgewachsenen Wasserstoffbombenkrieg durch, bei der 40.000 Sprengköpfe auf der Nordhalbkugel gezündet würden. Und sie sagten, dass es in Australien ein paar weitere Leukämie, andere Krebserkrankungen geben würde, aber es hieß, dass die Gesamtkrebsrate in Australien sinken würde, weil der Tabakimport aus den USA eingestellt würde. Das ist ja wie die Sache mit dem nuklearen Winter, oder? Manche Leute verbreiten hier die Vorstellung, dass es das Ende von allem sein würde. Ja, aber es sind die Kommunisten, die diese Angstgeschichten verbreiten. Weil sie dachten, wenn wir diese Angstgeschichten glauben würden, würden wir kein großes Atomwaffenarsenal entwickeln, das in der Lage wäre, einen Atomkrieg zu gewinnen. Auf diese Weise könnten die Sowjets diese Dominanz erlangen. Und daran haben sie gearbeitet. Anatoli Golitsyn, der Überläufer, im Jahr 1961, der Teil der KGB-Denkfabriken war, und an der Organisation des KGB für diese weitreichende Täuschungsstrategie beteiligt war, schrieb in seinen Memos an die CIA über diesen überraschenden strategischen Angriff auf Amerika, ein nukleares Pearl Harbor. Er erklärte in seinem Buch New Lies for Old, wie sie diesen Zusammenbruch des Kommunismus planten, der uns dazu bringen würde, unsere Wachsamkeit zu senken. Dieser Dokufilmproduzent war 6 Monate nach dem Fall der Sowjetunion zu diesem Kommunistentreffen gegangen, bei dem sich 1500 amerikanische Kommunisten trafen. Das waren ältere Leute, die waren so 50 Jahre alt, 60 oder 70. Die sprachen darüber, die Umweltbewegung zu nutzen, um Amerika zu entwaffnen oder Amerika zum Kollaps zu bringen. Und natürlich liegt der ganze Grund für unseren schleichenden Zusammenbruch darin, dass wir keine nukleare Verteidigung haben können, wenn wir insgesamt zusammenbrechen. Dann könnten die Russen einfach ihre Atomwaffen auf uns richten und sagen, nun, jetzt seid ihr am Ende, jetzt müsst ihr aufgeben. Russland und China sind sehr kompetent darin, Informationen aller Art zu stehlen, insbesondere technische Pläne, Designs und dergleichen. Aber sobald sie diese Pläne gestohlen haben, müssen sie diese Dinge ja tatsächlich herstellen und sie müssen die Komponenten herstellen. Sie müssen ihre Techniker, ihre Ingenieure schulen, sie müssen die Einzelteile herstellen. Die Einzelteile müssen aus anderen Einzelteilen hergestellt werden. Das erfordert wiederum spezielle Maschinen. Die Maschinen bestehen auch aus Einzelteilen. Es ist also ein ziemliches Unterfangen, einen Atomkrieg zu führen. Schon vor dem Angriff auf die Ukraine waren einige Analysten darüber besorgt. Russland brauchte nicht nur neue Bürger in der Ukraine, die ja gleich um die Ecke waren, sondern die Russen brauchten auch die Industrie der Ukraine. Denn zu Sowjetzeiten investierte Russland ziemlich viel in die Ukraine, um diese Industriezentren aufzubauen und alle Leute auszubilden. Und so stellten sie in der Ukraine alle möglichen Dinge für Russland her, sogar Raketenkomponenten und Raketentriebwerke. Einige der Komponenten für Atomraketen und die Wartung von Atomraketen und all diese Dinge, das passiert in der Ukraine. Eine große Anzahl sowjetischer Wissenschaftler und Ingenieure waren Ukrainer. Tja, und dann war die UdSSR 1991 offiziell vorbei. Die Ukraine gab ihre Atomwaffen auf, aber die Produktion all dieser wichtigen Dinge fand immer noch in der Ukraine statt. Die Antonov-Flugzeuge, dann gab es auf der Krim die Werften, die U-Boote und andere Kriegsschiffe herstellten. Und es wurden so viele Dinge in der Ukraine hergestellt, und als Russland 2014 die Krim und Teile der Ostukraine einnahm, wurden diese Exporte dann eingestellt. So gab es ein Moratorium für weitere Waffenexporte aus der Ukraine nach Russland. Und das hat die russischen Berechnungen massiv durcheinander gebracht. Und dann sahen wir, wie westliche Analysten untersuchten, wie gut die Russen damit zurechtkamen. Die Russen gaben bekannt, dass sie sehr ehrgeizige Pläne hätten, die Produktion nach Russland zu verlagern und innerhalb weniger Jahre autark zu sein. Sie produzierten jedoch nicht die angestrebte Anzahl an Hubschraubertriebwerken. Sie haben nicht genug hiervon produziert, nicht genug davon produziert. Ohne die Ukrainer war ihre Fähigkeit, fortschrittliche Panzer herzustellen, auch beeinträchtigt. Im Moment produzieren sie T-60-Panzer, 3000 Stück davon. Für Russland war das ein ziemliches Problem. Aus meinen Quellen höre ich also, dass es sich um eine Art allgemeinen Zusammenbruch der gesamten Produktion handelte. Dann gibt es die Korruption in der sowjetischen Verteidigungsindustrie. Und ich weiß aus Gesprächen mit Ukrainern mit technischem und naturwissenschaftlichem Hintergrund, dass es jahrelang Versuche gab, sie nach Russland zu locken. Die Russen wollten, dass sie nach Russland ziehen, nach Moskau kommen, um Teil ihrer wissenschaftlichen und technologischen Projekte zu werden. So arbeiten in den russischen Wissenschaftsstätten, die es in der gesamten Russischen Föderation gibt, viele Ausländer, ausländische Wissenschaftler und Ingenieure, die an geheimen Waffenprojekten arbeiten. Und vielleicht hast du Putins Präsentation der hochentwickelten fortschrittlichen Waffen gesehen, die Russland halt entwickelt. Diese 200 Megatonnen Tsunami-Waffe, Poseidon. Gerichtete Energiewaffen, angeblich alle Arten von sagenhaften Raketen, Hyperschallraketen und so weiter. Und wir haben tatsächlich manche von ihnen abgeschossen, was faszinierend ist. Aber das große Problem, das die Russen haben, ist natürlich, dass ihr Militär grundsätzlich auf einen Atomkrieg ausgerichtet ist. Sie dachten also, dass sie aufgrund ihrer Zahl und ihrer Angriffsgeschwindigkeit die Ukraine überwältigen würden, was ihnen jedoch nicht gelang. Dann versuchten sie es mit Artillerie, was dann auch nicht funktionierte. Aber sie konnten ihre Atomwaffen, ihre kleineren taktischen Atomwaffen, nicht gegen die Ukraine einsetzen, weil die Ukraine angeblich ihre Bruder-Slawen sind und man will ja diese Leute von der Nazi-Regierung befreien, die angeblich von der CIA und der NATO installiert wurde. Und so sagte mir Peter Pry, dass es am Ende des Kalten Krieges 20.000 sowjetische taktische Atomwaffen gab und unseres Wissens nach hat man keine davon zerstört. Die taktischen sind die kleineren, wir sprechen also von 1 bis 10 Kilotonnen. Man kann sie mit Artilleriekanonen abfeuern, man kann sie aber auch aus Flugzeugen abfeuern und auf Raketen einsetzen. Die Russen verfügen über Raketenartillerie mit einer Reichweite von 90 Kilometern oder mehr. Und das ist, was sie benutzen könnten, um Stellungen zu bombardieren. Ihre allgemeine Theorie, wie man einen Atomkrieg führt, ist in Sokolowskis Buch enthalten. Und daran hat sich nichts geändert. Die Chinesen haben mit ziemlicher Sicherheit das gleiche Konzept. Es heißt, dass beide Lager das gleiche Ziel anstreben, nämlich den totalen Sieg. Natürlich werden sie die entscheidendsten Kriegsinstrumente bereithalten, vor allem viele Atomwaffen, um den Gegner zu vernichten oder ihn in kürzester Zeit zur Kapitulation zu zwingen. Das ist die sowjetische Militärstrategie. Die Zerstörung der Armee im Feld und die Zerstörung der Kriegskapazität des Feindes im Rücken, Zerstörung der Führung und Kontrolle des Feindes und so weiter. Die Vernichtung der Streitkräfte des Gegners, die Zerstörung von Zielen tief in seinem Territorium und die Desorganisation des Landes. Das wird ein einziger kontinuierlicher Prozess des Krieges sein. Die Notwendigkeit, den Angreifer umfassend zu besiegen. Besiegen Sie den Angreifer so gründlich und so schnell wie möglich, was erfordert, dass ihm die militärische, politische und wirtschaftliche Fähigkeit zur Kriegsführung entzogen wird. Die Sowjets sagten, wir zerstören in einem Erstschlag alle amerikanischen Stützpunkte. Werden sie alle auslöschen, das amerikanische Kommando auslöschen. Einige Geheimdienstinformationen zeigen, dass sie alle Hauptstädte der US-Bundesstaaten, also jedes Landesregierung und Washington treffen würden. Daher gibt es in den USA keine Regierungsstrukturen auf Landes- und Bundesebene mehr. Nach einem solchen Angriff. Glücklicherweise haben wir auch eine breite aufgestelltere Regierung, sodass wir uns daraus neu aufbauen können. Die größte Verwundbarkeit der Russen besteht darin, dass sie ein stark zentralisiertes System sind. Es handelt sich um ein Top-Down-System. Und so entwickelten wir in den 1980er Jahren eine passende Strategie. Wir haben diese Tunnelraketen entwickelt. Also flüchtete die russische Führung in diese immer tieferen unterirdischen Bunker. Und wir haben Raketen entwickelt, die mehrere hundert Meter tief in die Erde reinbohren können und die Bunker zur Detonation bringen können. Das machte ihnen wirklich Angst, das war echte Abschreckung. Also haben die Russen einfach tiefer gegraben. Sie bauten mehrere dieser unterirdischen Superstädte, die mehr als 300 Meter unter der Erde liegen. Einige der berühmtesten Städte, an denen sie in den 1990er Jahren kontinuierlich gearbeitet haben. In diesen unterirdischen Städten können 50.000 bis 60.000 Menschen Platz haben. Diese Städte im Ural sind durch unterirdische Eisenbahntunnel verbunden. Also die gesamte Kupferindustrie, Atombauindustrie, alle Arten lebenswichtiger strategischer Industrien, alles ist in diesen unterirdischen Stadtkomplexen beheimatet. So könnten sie einen Krieg aus dem Untergrund herausführen. Und wo liegen die Grenzen dieser Strategie? Denn sie müssten ja über genügend Tunnel zur Außenwelt verfügen. So müssen sie ja das, was sie unter der Erde produzieren, nach draußen bringen. Was sind Ihrer Meinung nach die Mängel dieser Strategie? 1975 veröffentlichte George Keegan Satelliteninformationen. Seit den frühen 1960er Jahren hatten die Sowjets umgerechnet etwa 1 Billion US-Dollar, also eine astronomische Summe, für den Tunnelbau ausgegeben. Und die haben bis heute weitergemacht. Was Keegan enthüllte, war, dass die Moskauer Bunker geschützt sind von 100 Fuß Erde und dann noch mehr Beton. Und unter Moskau gibt es 76 Bunker, jeder so groß wie das Pentagon, wo die verschiedenen Regierungs- und Militärministerien untergebracht sind. Es war ein unglaubliches Schutzsystem für die Regierung im Untergrund. Und das ist an das U-Bahn-System angeschlossen. Jedes Gebäude, das nach 1962 oder 1963 in der Sowjetunion gebaut wurde, von Bedeutung, hatte als unterstes Stockwerk einen Bunker. Viele Gebäude verfügen über Tunnel, die zu anderen Gebäuden und zum U-Bahn-System führen, aber nicht alle verfügen über ausreichend Tunnel. Das Problem, das sie haben, ist also, dass Menschen in diesen Tunneln eingeschlossen werden können. Da die Tunneleingriffe angegriffen werden, werden sie zerstört. Die Russen müssten ja schnell Schlüsselpersonal in diese sicheren Bunker verlegen, denn ohne die Ingenieure, ohne die Fachkräfte könnten sie in diesen unterirdischen Systemen nicht funktionieren. Ja, und da es sich um ein Top-Down-System handelt, können sie nicht funktionieren, wenn ihrer Führung etwas zustößt. Also die Bunker der Führung, der Erhalt der Regierungsstrukturen ist der Schlüssel. Sie wollen ihre Bevölkerung schützen. Alle großen sowjetischen Städte verfügen über diese Methoden. Schauen Sie sich jetzt Kiew an. Dort gibt es die gleichen Dinge im Untergrund. Die Russen wären nicht einmal in der Lage, die Regierung in Kiew mit Atomschlägen zu töten, weil es unter Kiew dieses tiefe Bunkersystem aus der Sowjetzeit gibt. Even with nuclear strikes, because they've got that deep bunker system under Kiev from the Soviet period. Man sieht Zelensky auf Aufnahmen in diesen verschiedenen Bunkern und Tunneln. Es gibt Gerüchte, dass wir Tunnel unter Nevada, unter Colorado und in Ozarks bis nach Arizona haben. Es wurden Bücher darüber veröffentlicht, wo sich diese Tunnel in den USA befinden. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber wenn man jemals Cheyenne Mountain besucht in Colorado Springs, dann befand sich hier ein Berg, in einem Berg, das nordamerikanische Luftverteidigungskommando. Laut Peter Pry und anderen ist dies noch nicht einmal die richtige Struktur. Vor 20 Jahren besuchte ein russischer General in Cheyenne Mountain. Es war eine lange Zeit geschlossen und dann wieder geöffnet. Und der Russe fragte, ist das wirklich das Hauptquartier? Kommt schon, zeigt mir das echte Hauptquartier. Es gab Gerüchte, als ich eine Vortragsreise in Colorado machte. Ich habe 1998 in Colorado Springs in Denver gesprochen. Es gab viele Gerüchte. Meine Zuhörer erzählten mir von diesen unterirdischen Tunneln und von diesen Menschen, die zur Arbeit gingen und in kleinen Hütten in den Bergen verschwanden. Also man sah Hunderte von Menschen parken und in einer Hütte verschwinden. Sie glauben, dass es Aufzüge gab, die bringen diese Menschen tief in den Untergrund. Es gab Gerüchte, dass der Flughafen Denver an dieses System angeschlossen sei. Ja, die Verschwörungsideologen hatten mit all dem einen großen Spaß. Die Leute können nichts glauben, was sie einfach so im Internet sehen. Also man nennt das die tief unter der Erde gelegenen Militärbasen, die Dumps. Aber das ist im Grunde, was andere Länder auch tun. Ich meine, Nordkorea hat das gemacht. Sie haben so eine Art Ameisenhügel geschaffen, versuchen immer, diese unterirdischen Strukturen zu errichten. Sie haben Langstreckengeschütze, die sie an einen Berg reinfahren lassen, dann wieder rausrollen, abfeuern, wieder einfahren können. Ich habe vor etwa 2 Jahren einen Bericht erstellt oder so, wo ich Material darüber zusammengestellt habe, wie beliebt Bunker geworden sind. Also Konzerne mögen Bunker. Ich glaube, sogar Donald Trump besaß einmal einen bedeutenden Bunker. Andere berühmte Amerikaner haben irgendwann entweder Gebäude gebaut oder bereits bestehende Gebäude mit Bunkern gekauft. Das ist also ja ein richtiger Trend. Diese größeren Konzerne in Europa, auch deutsche Konzerne, sind an Bunkern interessiert. Und vergessen wir nicht, was die Nationalsozialisten getan haben. Sie haben versucht, die Produktion in den Untergrund zu verlagern. Jetzt nicht zum Schutz vor Atomwaffen, sondern zum Schutz vor regulären Bombenangriffen. Also versuchten sie im Untergrund, alle möglichen Sachen herzustellen. Sie mussten ständig umziehen und die Produktion verlagern. Kommen wir zurück zu dieser Sache mit den einstürzenden Tunneln und den Menschen, die in den Trümmern eingeschlossen werden. Das Problem war, was sie mit den Menschen tun würden, die unter den Trümmern eingeschlossen waren. So gab es außerhalb der russischen Städte Spezialeinheiten mit speziellen Trümmerräumungsgeräten, um die unter den Gebäuden eingeschlossenen Menschen notfalls zu retten. Das sind Einheiten, die bis heute existieren. Wenn es in Indien, Pakistan oder anderswo zu einem schweren Erdbeben kommt, dann werden Sie sehen, dass die Russen einspringen, um bei der Rettung der Menschen unter den Gebäuden zu helfen. Die Russen unterhalten diese Spezialeinheiten für den Fall eines Atomkriegs. Diese Leute werden außerhalb der Städte vorgehalten, sodass sie, wenn es keine intensive Strahlung gibt, einfach hineingehen und die Menschen, die in diesen Schutzräumen gefangen sind, retten. Mit einer Wasserstoffbombe aus den USA, die auf Moskau trifft, die Stadt kaputt macht, massive Brände auslöst, dann könnten die Menschen in unterirdischen Schutzbunkern möglicherweise nicht mehr aus den Trümmern herauskommen. Man müsste ja auch Nachschub besorgen. Die andere Sache, die die Sowjets taten, war, in diesen unterirdischen Schutzsystemen unter den Städten und anderswo einen Getreidevorrat für 5 Jahre zu lagern, damit man genug hatte, um alle Leute zu ernähren. Nun, wie gut hat das wirklich funktioniert? Wie war das nach dem Kalten Krieg, als Putin 1999 zum ersten Mal Premierminister wurde, als der zweite Tschetschenienkrieg tobte? Es fand eine Reihe von Treffen statt und es gab eine gemeinsame Pressekonferenz, die Putin mit den Top-Generälen abhielt, um einige dieser Themen zu besprechen. Das war wirklich interessant. Eines der Dinge, die mich amüsierten, war, dass sie besorgt waren, dass Amerika scharfe Waffengesetze bräuchte, weil zu viele Amerikaner Schusswaffen besitzen. Warum sind die russischen Generäle darüber besorgt? Es war für mich amüsant, ihre Strategien für einen zukünftigen Krieg zu kennen. Aber eines der Dinge, die sie damals betrachteten, waren die unterirdischen Bunker. Sie dachten, sie müssen ihre Bunker wieder in Form bringen. Und sie hatten eine Generalinspektion des unterirdischen Bunkersystems durchgeführt. Und da kam ursprünglich Sergei Shoigu ins Spiel. Ich glaube, er war einer der Leute, die diese Inspektion durchgeführt haben. Und man stellte fest, dass Wasser überall eingedrungen war. Weil es sich alles so weit unter der Erde befand, man erreichte den Grundwasserspiegel und es gibt ja große Flüsse rund um Moskau und Russland. Ja, und es handelt sich ja um russische Ingenieurskunst. Korrekt, russische Ingenieurskunst. Daher denke ich, dass ein großer Teil des Getreides, das sie gehortet hatten, wahrscheinlich ruiniert war. Vieles davon war schlecht geworden. Die mussten das leeren. Und so entließen sie den zuständigen Minister beim Notstandsministerium. Man hat einen neuen Mann mit der Leitung beauftragt. Ich denke, dass Shoigu der Problemlöser dafür war. Aus diesem Grund wurde er schließlich Verteidigungsminister. Man reparierte viele Tunnel und ich glaube, sie hatten einfach ein riesiges Durcheinander. Aber dann unter Putin, als er Präsident wurde, führten sie die Zivilschutzausbildung an den Oberschulen und weiterführenden Schulen wieder ein. Man begann, all dies wieder auf Trab zu bringen. Die Leute werden darin geschult, zu wissen, was zu tun ist, um sich vor radioaktivem Niederschlag und biologischer Kriegsführung zu schützen. Man erhält Erste-Hilfe-Kurse, man weiß, was zu tun ist. Ja, und dann lernen die Kinder, wie man ein Kalaschnikow-Gewehr zerlegt und wieder zusammenbaut und so weiter. Korrekt, das war alles schon normal unter der Sowjetunion. Und in Amerika haben wir inzwischen keine ausreichenden Schutzanzüge mehr. Als ich ein Kind war, hatten wir noch diese Duck-and-Cover-Übungen. Und inzwischen machen sich die Leute darüber lustig. Und man sollte sich aber nicht lustig machen über Duck-and-Cover. Ja, das war wirklich eine nützliche Sache. Schauen wir uns den Explosionsradius einer Wasserstoffbombe an, wenn sie eine Stadt trifft. Wenige Kilometer von der Explosion entfernt werden alle verbrannt und getötet. Es sind herumfliegende Trümmer, die dich in einer bestimmten Entfernung töten werden. Der größte Teil des Explosionsbereichs ist der Explosionseffekt. Wie schützt man sich? Man duckt sich und geht in Deckung, weil es herumfliegende Trümmer gibt, wenn du aufrecht stehst. Und die unmittelbare Menge an Strahlung wird ja verringert, wenn man sich hinter einer Betonmauer befindet und wenn man dann ausweichen kann. Der Großteil der Strahlung wird von den Dächern der Gebäude durch die direkte Explosion absorbiert. Also man sollte nach unten schauen mit geschlossenen Augen, denn der Blitz einer Wasserstoffbombe kann einen dauerhaft blind machen. Das wird ihr Sehvermögen zerstören. Man möchte also seine Augen, sein Gesicht bedecken. Man sollte auf dem Boden liegen, man möchte unter etwas Festem liegen, wie bei einem Erdbeben. Ja, bei einem Erdbeben heißt es auch, geh unter irgendetwas Sicheres drunter. Sich über sowas lustig zu machen, ist einfach dumm und subversiv. Ja, es gab ja auch Studien dazu und Leitlinien. Die Leute können diese Richtlinien aus dem Kalten Krieg online herunterladen. Ich habe vergessen, wie der Titel lautete. In einer sehr wichtigen Regierungseinrichtung haben die US-Forscher diese Richtlinien zusammengestellt und jeder konnte ein physisches Exemplar davon kaufen oder jetzt kann man es herunterladen und da wird erklärt, wie sowas funktioniert. Wenn man einen Keller hat, ist das großartig und abgesehen von der unmittelbar hohen Strahlungsmenge, nach etwa 24 bis 48 Stunden ist diese Strahlung nicht mehr das größte Problem. Dann muss man sich um den Fallout, den radioaktiven Staub, kümmern. Und wenn man dieses Problem etwa 4 Wochen lang überstanden hat, besteht eine gute Chance, dass es dir und deiner Familie gut geht. Ich meine, in Deutschland wurden die ganzen Bunker aufgegeben. Es gibt keine richtigen funktionsfähigen Bunker mehr aus der Zeit des Kalten Krieges. Es gibt keine neuen Bunker. Man hat das Konzept, diese Tiefgaragen zu benutzen, also Parkhäuser, um sie als eine Art Atomschutzbunker zu nutzen. Naja, ist es besser als nichts, also eine Art Parkhaus. Ja, und natürlich drängen sich in den Städten mehr Menschen auf kleinerem Raum zusammen. Also man würde sie in diese Parkhäuser bringen. Natürlich wäre es schön, dort Etagenbetten zu haben, Essen bereitzuhalten, den ganzen Kram in Parkhäusern bereitzuhalten. Und das ist halt das nächste Problem. Ich habe vor Jahren Filmmaterial gesehen, als die Krim-Sache passierte, in der ausgewählten Reportern Zutritt zu diesen geheimen Lagereinrichtungen für die nationale Getreidereserve oder so gewährt wurde. Das gibt es seit Jahrzehnten, das Programm. Das meiste, was sie lagern, ist loses Getreide. Es handelt sich um ein Standard-Lager, eine Lagerhalle. Und da drin sind diese riesigen Gefäße voller Getreide. Und da oben sind dann diese Bretter, die quer über diese Gefäße verlaufen. Man kann auf diesen Brettern laufen und Proben entnehmen und sehen, ob die Feuchtigkeit so hoch ist oder ob Schimmel vorhanden ist. Die Amerikaner waren längst auf gefriergetrocknete Lebensmittel umgestiegen. Sie verwenden die Gefriergetrocknungsmethode, die ursprünglich für das Raumfahrtprogramm entwickelt wurde. Wir hier in Deutschland verkaufen haltbare Lebensmittel, die in den USA hergestellt werden. Die werden in Utah hergestellt. Die verfügen über größere Anlagen, sodass sie große Mengen gefriergetrockneter Lebensmittel herstellen können. Die Amerikaner sind für ihren Schutz nicht abhängig von losem Getreide. In Europa gibt es eine riesige Bevölkerung auf einem relativ kleinen Gebiet, ziemlich nahe an Russland. Nun haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie sich die Russen einen Krieg in und gegen die Vereinigten Staaten vorstellen. Wenn man Sokolowski und andere Bücher liest, dann heißt es, dass der Krieg sofort auf das Territorium des Feindes verlagert werden müsse. Das bedeutet, dass die Sowjets oder die Russen in den Vereinigten Staaten einmarschieren. Ich habe in meinem letzten Artikel auf meiner Webseite einen tschechischen Überläufer zitiert, der 1955 an sowjetischen Militärakademien ausgebildet worden war. Seine Aussage vor dem US-Kongress lautete, dass Russland tatsächlich vorhatte, in die Vereinigten Staaten einzudringen. Als er überlief, brachte er Karten mit, die die Russen hatten, und auf denen konnte man die Gebiete in den Vereinigten Staaten sehen, wo die Truppen halt eben hinkommen würden. Ja, das gab es ja auch in Europa. Die wussten alles über jede Stadt, wo sich welches Gebäude befindet, wo was hergestellt wird. Im Kalten Krieg in den Vereinigten Staaten betrachteten die Menschen Cannabis als eine Art kommunistische Verschwörung. Natürlich lachten die Linken darüber. Und wenn die Leute heutzutage einige dieser alten öffentlichen Bekanntmachungen sehen, diese Filme im Internet sehen, lachen sie darüber. Aber hört man heute Militärexperten zu, dann heißt es, sie haben Schwierigkeiten, junge Männer zu finden, die für den Militärdienst geeignet sind. Und zwar wegen Fettleibigkeit und Cannabis. Das sind die beiden Hauptprobleme. So viele junge Leute rauchen inzwischen so viel Cannabis, dass sie nicht zum Militärdienst fähig sind. Und vielleicht war ja doch was dran, an der Kommunisten-Cannabis-Verschwörung. Ja, das kann durchaus sein. Die erste Strategie zur Invasion Nordamerikas wurde unter Stalin entwickelt, da Stalin den Dritten Weltkrieg plante und wollte, dass Eisenhower seinen Krieg auf China ausweitete. Stalin hatte eine unmittelbare Streitmacht von 50.000 Mann für den Einmarsch in Alaska vorbereitet. Laut John Lewis Gaddis, dem Historiker über den Kalten Krieg, war das 1951 vorbereitet worden. Und Gaddis dachte, Stalin müsse verrückt sein, denn wie konnte er hoffen, dass das klappt? Aber wie wir gesehen haben, dachte man ja, die Chinesen würden nicht in Korea einmarschieren, um dort zu intervenieren. Wir wussten nicht, dass uns eine militärische Niederlage durch eine chinesische Armee zugefügt werden würde. Chinesen, die Repetiergewehre verwendeten und Mörsern verwendeten, ohne Stative. Man kann mit wenig Geld eine schlagkräftige Armee aufbauen, wenn man genug Leute hat, die man einsetzen kann. Zumindest war das damals so. Und natürlich hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg abgerüstet. Der Koreakrieg hat uns gewissermaßen gelehrt, dass wir aufrüsten müssen. Damals hätte es sehr leicht zum Dritten Weltkrieg kommen können. Und wir sind jetzt wieder an dem Punkt, weil sich das Gleichgewicht zu unseren Ungunsten verschoben hat. Und als ich in den 1980er Jahren Oberst Lunev traf, der die russischen Militärpläne kannte, fragte ich ihn nach diesem Plan für den Dritten Weltkrieg. Ich hatte diese sowjetischen Lehrbücher gelesen und wusste, dass Angriffe auf Nordamerika geplant waren. Er gab mir diesen Überblick und er meinte, Russland hatte eine dreistufige Angriffsstrategie. Also wenn es in den 1980er Jahren zum Dritten Weltkrieg gekommen wäre. Die Russen glauben an Tiefe. Sie haben die erste strategische Ebene, also alle Kräfte, die in Friedenszeiten unmittelbar an der Front eingesetzt werden. Dann haben sie die zweite strategische Ebene, die etwas weiter hinten liegt. Und man mobilisiert dann. Und dann gibt es noch die dritte strategische Ebene, die entscheidend war. Dieses Konzept gab es schon früher im Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Armee hatte die erste strategische Ebene der Sowjets überrannt. Es gab aber zwei Ebenen dahinter, auf die die Deutschen beim Vorrücken dann stoßen mussten. Der Plan war, dass die strategische Staffel, die erste Staffel russischer Streitkräfte, über die nuklearen Minenfelder der NATO marschiert. Die NATO und der Warschauer Pakt hatten in den Annäherungszonen entlang der Grenze, wohin die sowjetischen Panzer gehen wollten, taktische Atomwaffen stationiert. Man machte nicht viel Aufhebens darum in der Öffentlichkeit. Das wäre ja unpopulär gewesen in Europa zu sagen, dass man atomare Minenfelder angelegt hatte. Und dann betrachteten die Russen die ungarischen, polnischen und ostdeutschen Armeen als ziemlich wertlos. Also wollten sie diese Armeen zusammen mit den bestehenden Streitkräften, den ersten russischen Streitkräften, über diese Minenfelder treiben, die Minenfelder zur Detonation bringen. Man wollte die Minen mit den Füßen räumen im Prinzip. Das war Wahnsinn. Und dann wäre die zweite Stufe gezündet mit taktischen Atomwaffen. Man wollte gegen die NATO-Streitkräfte vorgehen, taktische Atomwaffen austauschen, sodass beide Seiten in diesem Massenzermürbungskampf eben vernichtet werden würden. Dann würde die dritte strategische Ebene kommen und es gäbe dann keine NATO-Streitkräfte mehr. Die Sowjets würden über Europa hinwegfegen, bis hin zum Ärmelkanal, bis nach Gibraltar und die Sowjets würden dann alles besitzen. Und ich sagte zu Lunev, und was dann? Und er sagte, nun, wir schnappen uns die ganzen Häfen in Europa und dann fallen wir in Nordamerika ein. Und natürlich schloss ich aus dem, was ich las, bereits, dass die Sowjets sofort in Nordamerika einmarschieren würden. Ich hatte aus der geplanten Zahl der sowjetischen Fallschirmjäger und Marinedivisionen geschlossen, dass sie sofort mit 5 Divisionen einmarschieren und Schlüsselpositionen einnehmen wollten. Und er bestätigte, dass dies der Fall sei, dass dann die Atomangriffe Amerika treffen würden. Aber die ersten Kräfte, diese 10 Divisionen, würden wichtige Orte einnehmen, um das Land für eine größere Invasion eben vorzubereiten. Ich habe das Buch von Oberst Ciano gelesen, er war in dieser Hinsicht ein Pessimist. Lunev ging davon aus, dass es bei der Invasion zu enormen sowjetischen Verlusten kommen würde. Und ich sagte, wirklich? Würden sie nach den Atombombenangriffen nicht einfach durch kapituliertes Gebiet durchmarschieren, weil die Amerikaner durch die Atombomben demoralisiert würden? Er sagte, nein. Er war für die Arbeit im Fernen Osten ausgebildet worden, aber als er Amerikaner traf und in den USA arbeitete, wurde ihm klar, dass Amerikaner anders waren als Asiaten. Sie haben eine andere Psychologie. Und er sagte, dass die Tatsache, dass Amerikaner so viele Schusswaffen besitzen, der Schlüssel sei. Diese ersten Divisionen der sowjetischen Truppen, also Fallschirmjäger und so, das sind ja nur leicht gepanzerte Infanterie. Er sagte, wir schätzen, dass eure Zivilbevölkerung diese Formation innerhalb von 2 Wochen im Grunde neutralisieren würde. Ja, ich glaube, es gibt 200 bis 250 Millionen moderne Schusswaffen, die sich in zivilem Besitz in Amerika befinden. Korrekt, und viele Leute hier haben militärische Ausbildung. Und wir haben Arsenale, der Nationalgarde, wir haben fortschrittlichere Waffen. Und diese 10 sowjetischen Divisionen würden höchstens 2 Wochen lang halten, müssten dann verstärkt werden. Und dann gibt es ein weiteres Problem, dass die Schiffe der US-Marine während einer Phase des nuklearen Schlagabtauschs teilweise entkommen würden. Ich hatte letztes Jahr Gespräche mit jemandem, der Zugang zu chinesischen Kriegsplänen hatte. Und er war auch derjenige, der die 57-minütige Aufnahme aus Guangdong veröffentlicht hat. Es handelte sich um ein zivil-militärisches Fusionstreffen zur Vorbereitung Chinas auf den Dritten Weltkrieg gegen Amerika. Und eines der Dinge, die Herr Wang in die Hände bekam, war die Codeliste mit Codewörtern. Wissen Sie, als Japan Pearl Harbor angriff, erhielt die Flotte ein Radiosignal, einen Wetterbericht, es hieß Ostwind, Regen, von einem bestimmten Radiosender in Japan. Das war die geheime Aufforderung, den Angriff durchzuführen. Ostwind, Regen. Mir wurde gesagt, dass es 20 solche neuen Codewörter gab. Es gab Codewörter für Chinas strategische Raketentruppen, um Seeziele zu treffen. Was ist mit den jahrzehntelangen Gerüchten, dass Kommunisten Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten in den Westen schmuggeln würden? Ich meine, in der Öffentlichkeit hat man manche Informationen über die Vereinigten Staaten gesehen. Das FBI hat nach sowas gesucht, aber nicht wirklich was gefunden. In Europa wäre es wohl viel einfacher, Atomwaffen in die westeuropäischen Länder zu schmuggeln. Nun, es gab eine Geschichte vor etwa 20 Jahren. Ein Journalist, der nach Kennedys Amtsantritt mit Präsident Kennedy zu Mittag gegessen hatte, er führte dieses erstaunliche Gespräch mit Präsident Kennedy zu dem Thema. Er konnte das nicht veröffentlichen, nicht verwenden unmittelbar, es war ja vertraulich, aber später hat er es dann doch veröffentlicht. Er sagte, Kennedy habe ihm anvertraut, dass die Russen Diplomaten Taschen benutzen, um die Komponenten einer Wasserstoffbombe einzuschmuggeln und dass die Bombe auf dem Dachboden der russischen Botschaft in Washington zusammengebaut worden wäre. Ich habe mir immer gedacht, dass es wirklich machbar wäre, weil es ja nicht so groß ist, die verschiedenen Komponenten und all das. Es war der Kennedy-Regierung bekannt. Um also einen Überraschungsangriff auf die Vereinigten Staaten zu starten, musste Russland noch nicht einmal eine Rakete nach Washington schicken, um den Präsidenten zu töten. Sie zündeten einfach auf dem Dachboden der sowjetischen Botschaft die Bombe. Wie kommt man also mit einem Überraschungsatomangriff davon? Eine russische Quelle sagte mir, wenn Sie jemals hören, dass arabische Terroristen, muslimische Terroristen, amerikanische Städte mit Atomwaffen angegriffen haben, glauben Sie diese Story nicht. Meine Quelle sagte, das wird mein Volk sein, das dahinter steckt. Es wird Spetsnaz sein. Die werden nur so tun, als seien es arabische Terroristen gewesen. Das sei die Ablenkung. Und es hieß, sie würden die Drogenschmuggelrouten mit den bestochenen Leuten nutzen, die wegschauen. Sie würden damit Massenvernichtungswaffen schmuggeln. Nicht nur Atomwaffen, sondern auch chemische und biologische Waffen. Das war auch, was Suvorov sagte. Und ich sagte zu ihm, was würde folgen auf diese Ablenkungsangriffe, auf diese atomaren Anschläge? Was würde dann passieren? Und er sagte, einige Wochen oder Monate später würden dann die Atomraketen aus Russland kommen. Warum so lange warten? Nun, es hieß, es liegt daran, dass es so lange dauern würde, bis die amerikanische Gesellschaft ins Chaos kommt. Also, wenn man beispielsweise Städte trifft, werden die Menschen aus den Städten fliehen, die Wirtschaft würde nicht mehr richtig funktionieren. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, was passiert dann mit den Männern, die die Raketensilos bemannen, den Leuten in U-Booten? Ja, alles beginnt zusammenzufallen, weil die Männer haben ja Familien, haben Verpflichtungen, müssen ihre Häuser abzahlen, müssen sich um die Kinder kümmern. Und das war für mich eine Art Offenbarung. Das füllte gewissermaßen einige Lücken in der Frage, wie das funktionieren würde. Eines der Dinge, die Suvorov sagte, war: Achten Sie auf Korruption. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Menschen von den Russen erpresst werden oder wie viele Leute russisches Geld genommen haben. Und dann gibt es noch diese Red Cocaine-Operation, über die Joseph D. Douglas Jr. Ende der 80er schrieb, das Buch Red Cocaine. Massive Korruption durch kriminelle kommunistische Netzwerke im Westen. Laut Suvorov wollen die Kommunisten den ganzen Schmutz loslassen, den sie bei westlichen Militärs, Politiker, Prominente und alle anderen angesammelt haben. Das gesammelte Kompromat, das sie in ihren Akten haben, würde auf einmal an die Öffentlichkeit gelangen. Der Zweck dieser Veröffentlichung besteht nun darin, die Menschen in Deutschland, Amerika, Frankreich, Großbritannien und so weiter vollständig davon zu überzeugen, dass die westlichen Führer Abschaum sind und wir ihnen unmöglich vertrauen können. Man würde diese Veröffentlichungen am Vorabend des Krieges machen. Wenn diese Veröffentlichung erfolgt und man das sehen kann, dann sollte man damit rechnen, dass als nächstes Atomwaffen kommen. Ja, gehen Sie in Ihren Keller, denn innerhalb von Tagen oder Wochen kämen dann diese Atomwaffen. Das ist Teil dieser Strategie, die Entfesselung von Chaos, Entfesselung von Unzufriedenheit. Alles, was dazu führt, dass Menschen sich gegen ihre eigenen Regierungen wenden. Wir haben bereits über Maulwürfe gesprochen, aber noch nicht wirklich über die zukünftige Rolle hochrangiger Maulwürfe und Verräter im Zusammenhang mit einem Atomkrieg. Ich meine, wenn wir nach diesen früheren Maulwürfen urteilen, also Robert Hansen, Aldrich Ames, Kim Philby und so weiter, dann war das ja schon eine extrem bedeutsame Sache. War es nicht Hansen oder jemand anderes, der all diese Navy-Geheimnisse preisgegeben hat, U-Boot-Geheimnisse? Ich glaube, das war es Souther, John Michael Souther. Vielleicht erinnere ich mich falsch an den Vornamen. Es war einer der furchtbarsten Spione im Zusammenhang mit Atomkrieg. Ein Mann der Marine, der im Marinegeheimdienst tätig war. Arbeitet in Italien, seine Frau glaubt, er hätte eine Affäre. Dann hatte er all diese kommunistischen Bücher. Er war ein ideologischer Kommunist und seine Frau ließ sich von ihm scheiden. Es schien, er hatte eine Affäre und seine Frau dachte später, Moment mal, der ist doch ein Spion. Der hatte gar keine Affäre. Also meldete sie ihn beim Office of Naval Intelligence. Sie sagte, er sei von Lenin und Marx fasziniert. Schauen Sie sich diese Bücher an, die er hatte, die er zurückgelassen hat. Sie meinte, als ich mich von ihm scheiden ließ, dachte ich, er hätte eine Affäre. Aber er hatte wirklich diese geheimen Kontakte, ich glaube zum KGB. Und weißt du was? Das Office of Naval Intelligence vermerkte verärgerte Ex-Frau. Souther wurde ein ziviler Auftragnehmer für den Atomkrieg der Marine. Die Art von Planungszentren und so weiter, alle Einsätze unserer U-Boote und Trägerraketen für ballistische Raketen, alles über unsere Schiffe, Atomkommandoschiffe für den Atomkrieg, die Positionen, die Manöver, er hat alles geleakt. Er gab es in Sowjets, ich glaube, das war 1985. Er dachte dann, dass er bald erwischt werden könnte. Er floh in die Sowjetunion, wo man ihm, glaube ich, den Rang eines Obersts im KGB verlieh. Aber er beging Selbstmord. Ich habe vergessen, welches Jahr es war. Es war in den späten 80ern. Dieser Verrat hatte also das Potenzial, einen Krieg zu bestimmen, eine Verschiebung der Machtverhältnisse herbeizuführen. Mit diesen Informationen hätten die Sowjets womöglich einen Atomkrieg gewinnen können. Das sagte später im Grunde auch ein US-Admiral. Es gibt ein Buch darüber mit dem Titel Merchants of Treason. Also wenn die Leute nachlesen wollen, wie viele Soldaten und Offiziere Verräter waren. Ja, es gab Hunderte im US-Militär, die uns während des Kalten Krieges an die Kommunisten verraten haben. Wir haben auch über einige dieser berühmten Verräter gesprochen. Wir haben auch über Louis Mountbatten gesprochen, was irgendwie ein Sonderfall war. Das Buch War of the Windsors konzentriert sich größtenteils auf ihn. Lord Louis Mountbatten hatte kommunistische Kontakte. Er hatte Kontakte zum sowjetischen Verteidigungsministerium. Die Briten wurden ihm gegenüber misstrauisch, die Franzosen waren misstrauisch, das FBI war misstrauisch. Und er war aufgrund seines Ansehens, seiner Position ein Sonderfall. Er konnte immer behaupten, über eigene Kommunikationskanäle zu verfügen. Wissen Sie, nur um Leute zu haben, mit denen man reden konnte, um das Risiko eines Weltkriegs zu verringern. Viele Leute haben diese Ausrede benutzt. Die sagten, sie hätten ihre eigenen Kommunikationskanäle zu den Sowjets, vertraulich, und diese Kanäle sollten das Risiko eines Weltkriegs verringern. Ja, und das geht auf George Marshall zurück, der im Zweiten Weltkrieg Chef des amerikanischen Generalstabs war. Gibt es dieses Buch, es handelt sich um eine Biografie, die von einem Journalisten geschrieben wurde, der vor Molotow sowjetischer Außenminister war, kurz bevor Stalin sich Hitler anschloss und 1941, kurz vor Pearl Harbor, zum Botschafter in den Vereinigten Staaten ernannt wurde. Und dieses Buch enthält eine faszinierende Geschichte darüber, wie Ivanov nur eine Woche vor Pearl Harbor oder Tage vor dem Angriff auf Pearl Harbor von der Sowjetunion nach Indien, nach Singapur, auf die Philippinen und nach Hawaii flog und mit allen britischen Militärbeamten sprach. In Indien, ein Land, das am Krieg beteiligt war. Er sprach mit den britischen Beamten in Singapur, saß mit General MacArthur am Esstisch auf den Philippinen und ging zu einer Art Party mit Admiral Short und einem General Short und Admiral Campbell, den Kommandeuren in Pearl Harbor, und flog dann weiter nach Pearl Harbor. Landete am Morgen des 7. Dezember in Washington, D.C., wurde von General George Marshall und Admiral King begrüßt. Warum ist das bedeutsam? Denn an diesem Morgen, als Marshall sich mit dem obersten sowjetischen Beamten traf, der gerade in den USA ankam, Marshall hat den Kongress belogen und er hat seine Untergebenen belogen. Er sagte, er sei reiten gewesen, was ganz sicher nicht stimmte. Er traf sich tatsächlich an diesem Morgen in Pearl Harbor mit dem sowjetischen Botschafter. Ups. Und natürlich, als er zurückkam, als ihm die Geheimdienstinformationen vorlagen, die zeigten, dass Japan die Vereinigten Staaten innerhalb weniger Stunden angreifen würde, weil man die diplomatischen Chiffre der Japaner gebrochen hatte und weil die Japaner ihre Chiffriermaschinen zerstörten und so weiter, jeder wusste, dass Krieg bevorstand. Und es war 13 Uhr Washingtoner Zeit, also 7.30 Uhr. Uhr Hawaii-Zeit. Also genau zu dem Zeitpunkt, als in Hawaii die Sonne aufging, genau zu dem Zeitpunkt, als die Flugzeuge Hawaii erreichen würden, da fing man an, eins und eins zusammenzuzählen. Dieser Geheimdienstoffizier war auf die Suche nach General Marshall gegangen. Es hieß, wir müssen General Short, den Kommandeur der Armee, der Luftstreitkräfte und Truppen in Hawaii, Admiral Kimmel, Kommandeur der US-Pazifikflotte, warnen. Wir müssen sie warnen. Natürlich wurde diese Warnung irgendwie sabotiert. Marshall zögerte und zögerte und zögerte und schließlich, als er die Nachricht verschickte, funktionierte das System nicht richtig. Also schickte er ein Western Union Telegramm. Der Junge, der das Telegramm trug, erreichte Kimball auf dem Golfplatz, gerade als die Bomben auf der Flotte landeten. Und warum hat Marshall dann den Kongress belogen und nicht zugegeben, dass er an diesem Morgen beim sowjetischen Botschafter war? Und warum hat er den Kongress am Ende des Krieges nochmal belogen? Als der Krieg im Dezember 1945 endete, wurde er erneut zum Aussagen hier aufgefordert und man hatte eben bemerkt, dass er nicht reiten war und er sagte, er hätte sich falsch erinnert, er sei an diesem Morgen bei seiner Frau gewesen. Es gibt also diese Verbindungen zwischen bestimmten amerikanischen Beamten und hochrangigen Generälen, diese Kanäle nach Osten. Ich meine, Milley gab zu, dass er kürzlich, als Trump noch Präsident war, dass Milley über diesen Kanal zu den Chinesen verfügte, um einen Atomkrieg verhindern zu können. Es ist also nach wie vor das gleiche Problem. Wir hatten diesen deutschen Agenten. Irgendwann wurde er als Student an einer Universität rekrutiert. Rekrutiert vom sowjetischen Geheimdienst. Sie ermutigten ihn, irgendeine Stelle bei der NATO zu suchen. Und so machte er seinen Abschluss, er bekam seinen Job. Und dann gab er dem Ostblock das gesamte Verteidigungsschema Westdeutschlands im Kalten Krieg. Also alles. Und als er entlarvt wurde, sagte er, was im Grunde jeder gefasste Spion sagt, dass er es tat, um das Machtgleichgewicht zwischen Ost und West herbeizuführen, weil er sagte, dass die Amerikaner die Nase vorn hatten. Wenn eine Seite die Nase vorn hat, ist das gefährlich und das führt zum Weltkrieg. Wäre es nicht besser, wenn es mehr im Gleichgewicht wäre? Und so versuchte er, dieses Gleichgewicht herzustellen oder zu stützen. Und so sollte sein Handeln einen Krieg verhindern. Aber er ließ den Verteidigungsplan Westdeutschlands durchsickern. Die USA hatten entscheidende Vorteile gegenüber den Sowjets. Und wie die Eisenhower-Studie während des Koreakriegs zeigte, dass wir die Sowjetunion hätten besiegen können. Es wäre ein schreckliches Opfer gewesen, aber wir hätten gewinnen können. Es gab also ein Ungleichgewicht. Wir waren Russland weit voraus in vielen Dingen. Und jetzt sieht man die Probleme der Russen mit ihrer Armee. Tatsache ist jedoch, dass sie immer noch falsch informiert sind im Westen. Wir sind voller kommunistischer Sympathisanten. Wir sind voller Leute mit Russland-Connections und China-Connections. Geschäftsleute werden bestochen. Das heißt, machen wir einen Deal mit dem Ostblock. Ja, und mit solchen Leuten können wir angeblich Geschäfte machen. Im Grunde genommen haben uns die Russen, die Chinesen, die Kommunisten auf andere Weise geschwächt. Und jetzt ist das Ungleichgewicht umgekehrt. Der Westen hat dieses Spiel einfach satt. Wir wollen einfach unser Leben leben. Wir wollen unsere Supermärkte und Einkaufszentren haben, unsere Lebensweise. Wir wollen keinen Atomkrieg führen. Das ist bei China und Russland nicht der Fall, wie wir aus der Geheimrede von Chiao Chan und all diesen sowjetischen Militärlehrbüchern sehen. Ich meine, dass diese sowjetischen Führer jahrelang gesagt haben, dass ein Atomkrieg oder ein zukünftiger Krieg mit Amerika unvermeidlich sei. Die chinesischen Führer sagen dasselbe. Und um ihre Absichten zu verstecken, sagen sie, vielleicht gibt es einen Weg, es nicht unvermeidlich zu machen, weil die Imperialisten wissen, dass sie unweigerlich den Dritten Weltkrieg beginnen werden, weil es in ihrer Natur liegt. Das ist alles reine Projektion. Sie wissen ganz genau, dass sie sich darauf vorbereiten. Sie möchten glauben, dass sie uns dazu bringen können, uns zu ergeben oder dass wir kampflos aufgeben. Ich sehe verschiedene Ebenen des Antikommunismus. Die grundlegendste Stufe ist beispielsweise, wenn man auf offene Linke und Kommunisten verweist, die sind halt da, sie treten an die Öffentlichkeit. Man verweist darauf, was sie sagen, man kommentiert, was sie tun, ja, man spricht über diese Dinge. Das ist sozusagen der einfachste Antikommunismus, den man machen kann. Und ich denke, dass viele Menschen in dieser sehr einfachen, untersten Ebene des Antikommunismus feststecken. Aber was passiert, wenn Kommunisten sich als etwas anderes ausgeben? Wenn man nur die Grundlagen des Antikommunismus kennt, dann wird man scheitern, wenn die Kommunisten fortschrittlichere Techniken anwenden. Es gibt einen Witz über einen Südstaatler. Sie diskutierten über die Position eines anderen Senators und sagten, nun, hier ist der Senator so und so, er ist ein Antikommunist. Und der Senator des Südens sagte, das ist mir egal, was für ein Kommunist er ist. Ich glaube, dass das gerade wirklich passiert. Ich glaube, dass es auch die letzten 70 Jahre passiert. Für den russischen Geheimdienst ist es einfach, hier grundlegenden Antikommunismus zu betreiben. Und das können sie dann für jede beliebige Operation nutzen. Und ich denke, sie nutzen es unter anderem dazu, die Menschen von fortgeschritteneren Formen des Antikommunismus fernzuhalten. Wer kann alles für die Kommunisten arbeiten? Es ist halt eben komplizierter. Und das ist nicht das, was die Russen wollen, dieses Verständnis. Ich sehe also eine ganze Menge sehr vereinfachenden Antikommunismus. Aber auf dieser Ebene werden wir nicht viel gewinnen. Ich meine, natürlich ist es notwendig, überall auf den offenen Sozialismus und Kommunismus hinzuweisen. Aber wenn man auf diesem Niveau feststeckt, dann wird man verlieren.